Ost-West-Radio.
Hallo und guten Abend in diesem neuen Jahr. Willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Und in alter Tradition lassen Sie uns das Gebet des Pfarrers von St. Lamberti aus dem Jahr 1883 hören. Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lass die Grenzen überflüssig werden. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr Erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Politiker und Geschäftsleute, die wohltätig, aber nicht wohltätig. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr, hilf uns, dass wir alle in den Himmel kommen. Aber wenn du willst, noch nicht gleich.
Sie sitzt auf ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit. Zwei Glückwunschkarten auf dem Tisch, Dallas ist längst vorbei. Alles Gute zum 61. Liebe Omi, tschüss, bis bald. Die Kinder sind jetzt groß und außer Haus, die Wohnung ist oft kalt. Irgendwas hat sie immer zu tun, sie teilt sich die Hausarbeit ein. Und jeden Abend schaltet sie ab und das Fernsehen ein. Das war nicht immer so, erst seit sie allein ist. Seit ihr Mann starb, den sie mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so gern getanzt mit ihm. Und manchmal, wenn es zu sehr wehtut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt.
Yeah.
wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit.
Vor einiger Zeit gab es im Festsaal des Münsterschen Rathauses eine Veranstaltung der Volkshochschule, der Kommunalen Seniorenvertretung und dem Seniorenrat Münster e.V. Das Thema beschäftigte sich mit Erlebnissen aus der Kindheit der Kriegsgeneration, die nicht nur das eigene Leben prägten, sondern, wie die Wissenschaft mehr und mehr erkennt, auch das Leben der nachfolgenden Generationen beeinflusst. Das Impulsreferat hielt Professor Dr. Gerion Häuft, Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Münster. Bürgermeister Holger Wigger erinnerte an die schlimmsten Tage für Münster im November 1943.
Du fuhrst im Käfer nach Paris, ich im Trabi an den Balaton.
Wir glaubten, hinterm Horizont geht's immer weiter.
Wir rauchten Karo und F6, ihr den Duft der großen weiten Welt.
Ihr wart wohl niemals richtig reich, doch auch nie pleite.
Das Leben fing an,
denn wir waren blutjung, unsere Gedanken frei. War uns die andere Welt auch fremd und haben Mauern uns getrennt. Im Herzen waren wir immer eins. Ja, wir waren blutjung. Träume gleich auf den Dächern von Berlin sahen wir die Sonne des Herzens
und den Himmel ungeteilt. Wir hatten Sparwasser und Yen, ihr den Kaiser und den Lindenberg.
Und doch, ich hörte damals schon deine Jugendliebe.
Wir lebten selbstbewusst und frei und träumten uns am Grau vorbei.
In Helmstedt endete die Welt, doch hinterm Horizont
ging's weiter für uns.
Denn wir waren blutjung, unsere Gedanken. Und haben Mauern uns getrennt. Im Herzen waren wir immer eins. Ja, wir waren blutjung und unsere Träume gleich. Auf den Dächern von Berlin sahen wir die Sonne des Westens
und den Himmel um.
Neben Professor Häuft hatte sich auch Dr. Veronika Jüttemann gemeinsam mit Senioren dem Uni-Projekt Aufwachsen in Westfalen 1945 bis 1965 gewidmet.
Mein Name ist Veronika Jüttemann, arbeite beim Studium im Alter, auch an der Uni Münster. Ich habe mit sehr viel Freude 2 Jahre lang eine Gruppe von älteren Studierenden geleitet, von 2009 bis 2011, ist also schon ein bisschen her, im Studium im Alter. Ich bin selber Historikerin und zusammen haben wir geforscht zum Aufwachsen in Westfalen 1945 bis 1965. Ich schätze mal jetzt grob, das ist die Zeit, in der Sie auch aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, ob unbedingt in Westfalen, aber das war unser Thema. Warum machen wir das? Warum entscheiden sich Leute im Rentenalter, sich nochmal so viel Arbeit zu machen und aktiv zu forschen? Erster Grund, Sie waren persönlich betroffen, werden Sie gleich sehen. Sie sind selber in der Zeit groß geworden. Zweiter Grund, es gibt ganz viel Literatur, es gibt spannende Zeitzeugen, mit denen man sich unterhalten kann, es gibt ganz viel Material in den Archiven. Und dritter Grund, es ist einfach spannend, auch aus Sicht der Wissenschaft. Man sagt, die Nachkriegszeit ist einerseits tiefe Krisenzeit in Deutschland. Krieg verloren, Städte zerbombt, Hungerzeit, man weiß nicht, wie es weitergeht. Andererseits sagt man, es ist eine Zeit des Aufbruchs, neue Chancen, ist der Beginn von Frieden, Wohlstand und all dem, was wir heute genießen. Und beides verkörpern Kinder in besonderer Weise. Sie sind besonders vom Leid der Nachkriegszeit betroffen und unschuldig betroffen. Also über diese Schuldfragen muss man sich gar keine Gedanken mehr machen. Und sie verkörpern die Hoffnung, dass es besser wird. Und tatsächlich haben sie ja auch das Land aufgebaut. Insofern ist der Blick auf Kinder und Jugendliche ein ganz besonders spannender, wenn man sich mit der Nachkriegszeit beschäftigt. Am Anfang haben wir überlegt, wie macht man das überhaupt? Wie denkt man über Kinder und Jugendliche in der Nachkriegszeit nach? Und uns sind 2 Sachen eingefallen. Erstens war, wie gesagt, es gibt nicht die typische Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Wenn man sie fragen würde, sie würden alle unterschiedliche Sachen erzählen. Und was sie erzählen würden, hängt wesentlich davon ab, wie alt sind sie genau? Waren sie Baby, als der Krieg vorbei war oder vielleicht schon Flakhelfer? Es hängt davon ab, wo haben sie gewohnt, in der Stadt, auf dem Land? Und es macht was aus, sind sie vertrieben worden zum Beispiel? Sind sie ausgebombt worden? Haben beide Eltern den Krieg überlebt? Haben sie Geschwister verloren? All das lebt sich wesentlich darauf aus und macht einen wesentlichen Unterschied darauf, wie sie ihre Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit erlebt haben. Und dann haben wir uns gefragt, was prägt das Leben von Kindern und Jugendlichen in der Nachkriegszeit? Ganz allgemein von allen Kindern und Jugendlichen. Und da sind uns 3 Sachen eingefallen. Einmal haben wir gesagt, ganz wichtig sind die Beziehungen. Zur Familie, zu Nachbarn und zu Freunden. Das macht das Leben von Kindern aus. Ganz wichtig ist auch Schule und Ausbildungsmöglichkeiten. Gab es Schulen? Wie gut waren die ausgestaltet? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gab es? Und wie viel Zeit, welche Möglichkeiten blieben für die freie Zeit? Und das Letzte, die materiellen Umstände. Hatten die Kinder Hunger? Hatten sie genug zu essen? Hatten sie einen Dach über dem Kopf? All das macht große Unterschiede. Sie sehen, das sind ganz viele Fragen, die wir hatten. Insofern haben wir uns überlegt, wir sind viele Leute, wir machen 8 verschiedene kleine Einzelprojekte, die sich mit diesen unterschiedlichen Fragen beschäftigen. Natürlich geht das nicht, dass man es vollständig alles beantwortet. Man kann immer nur Schlaglichter auf einzelne Themen werfen. Aber wir haben gesagt, wir alle beschäftigen uns nur mit Westfalen. Entweder mit ganz Westfalen oder beispielhaft mit einem bestimmten Ort in Westfalen. Und wir haben gesagt, je nachdem, mit welcher Frage wir uns beschäftigen, müssen wir uns nicht alle mit der ganzen Zeit von 45 bis 65 beschäftigen, sondern teilweise nur mit einem kleinen Punkt davon. Ganz genau beschäftigt haben wir uns mit folgenden Sachen, und das sind die Sachen, die wir Ihnen gleich auch jeweils kurz vorstellen möchten. Ernährung und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, das hat Herr Abler gemacht. Mit evakuierten Kindern, das hat Herr Hoffmann gemacht. Mit Flüchtlingskindern, am Beispiel von St. Arnold in Neunkirchen. Und von Flüchtlingskindern am Beispiel von Herbert bei Ascheberg, mit Heimkindern, die im Haus Sonnenwinkel in Tecklenburg groß geworden sind, 2 Töchterheim, mit der Freizeit von Kindern und Jugendlichen am Beispiel der Stadt Bergkam und eines speziellen Sportvereins des SV Heben in Ostwestfalen.
1989. Glauben die denn auch an Jesus? Fragt ein Mädchen beim Besuch der evangelischen Kirche in Herren beim Anblick des Kruzifixes über der Kanzel, 44 Jahre nach Kriegsende. Die Klasse der katholischen Grundschule hat im Rahmen des Religionsunterrichtes die Kirche besucht. 20 Jahre später frage ich mich, angeregt durch ein Seminar im Rahmen des Studiums im Alter, wie mag es wohl damals den Kindern ergangen sein, die als Vertriebene nach Herren kamen, und gab mir selbst die Antwort mit der Darstellung der Situation von drei männlichen evangelischen vertriebenen Kindern in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Herren im Altkreis Lüdinghausen. Im Dezember 1945, erste demokratische Gremien hatten sich gerade konstituiert, bilanzierte der Herrener Verwaltungsleiter Bürgermeister Determeier die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kriegsauswirkungen. Danach wurden 8 Bauernhäuser mit Stallungen und Scheunen ganz zerstört und mehrere schwer beschädigt. Während des Krieges fielen in der Gemeinde über 600 Sprengbomben. Der Flurschaden war bedeutend. Während des Einzugs der Alliierten kamen 4 Herberner durch Fronteinwirkung bzw. durch plündernde Russen ums Leben. Die ehemaligen russischen Kriegsgefangenen plünderten immer wieder die Höfe. 90 Stück Großvieh und über 100 Schweine wurden geraubt und abgeschlachtet. Die Versuche, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren, werden erschwert durch die schlechte Versorgungslage und die große Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebenen. Unübersehbar war der Strom der Flüchtlinge aus dem Osten. Bis zu 1200 Flüchtlinge waren in Herren unterzubringen. Und das bedeutet übrigens nebenbei, dass das ca. 46% der Bevölkerung, der vorchristlichen Bevölkerung war. Das ist also ungleich höher als im Schnitt in Westfalen, waren es 16,8%, die dazu kamen. Also hier war etwas ganz Besonderes vorhanden. Die Lebensumstände auf dem Lande waren allerdings nicht so hoffnungslos wie in den Städten. Wirtschaftlich stand auf der einen Seite die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln durch die Landwirtschaft und auf der anderen Seite die Bereitstellung von lebenswichtigen Bedarfsgütern durch Handel und Gewerbe im Vordergrund. Die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge bereitete allerdings große Sorgen. Ob Kammern oder Speicher, jeder mögliche Wohnraum musste zur Verfügung gestellt werden. '45-'46 kam es zu großen Massenvertreibungen und Massenaussiedlungen aus Schlesien. In mehr oder weniger organisierten Güterzügen und Trecks oder auf eigene Faust strömten vertriebene Schlesier in die mittel- und westdeutschen Länder, in denen selbst Wohnungsnot und Hunger herrschten. In der Hoffnung auf baldige Rückkehr versuchten sie dort allerdings nur eine vorläufige Bleibe zu finden. Die 14-tägige Reise ins Ungewisse befreite die vertriebenen Familien sicher erst einmal von den zuletzt in der Heimat erlittenen Anfeindungen, aber die Belastungen sollten da nicht mit zu Ende sein. Denn sie kamen schließlich in ein Dorf, dessen Einwohnerinnen und Einwohner selbst die Folgen des Krieges und die damit verbundene Not noch nicht verarbeitet hatten, und die sich zudem mit der überproportional großen Zahl von Zufluchtsuchenden konfrontiert sah. So war logischerweise nicht unbedingt davon auszugehen, dass alle Einheimischen bereit wären, die Last der Vertriebenen mitzutragen. In der deutschen Kulturgeschichte von Axel Schindt und Detlef Siegfried heißt es, die Wohnungsnot traf Flüchtlinge und Vertriebene besonders hart. Obwohl die Volks- und Leistungsgemeinschaft als Garant für den Sieg von den Nationalsozialisten beschworen worden war, regierte nun tatsächlich eine informelle Empathieskala. Auf dieser rangierten ganz oben das eigene und das Leid der Familienangehörigen, dann folgten Freunde, Studien- und Arbeitskollegen, Nachbarn und erst ganz weit dahinter die Landsleute aus dem Osten, die als Konkurrenten um knappen Wohnungsraum und als zusätzliche Esser meist nicht gern gesehen waren und allenfalls als gering entlohnte Helfer in der Landwirtschaft benötigt wurden.
Nach Wilfried Voss sprach Edith Krainschulte über die Ankunft der Vertriebenen und Flüchtlinge in Westfalen.
Bereits 1945 treffen die ersten Flüchtlinge in Neunkirchen ein. Es sind Einzelpersonen oder Familien, vor allen Dingen Frauen mit Kindern, aus Orten wie Königsberg, Memel, Insterburg, Schiebus und so weiter. 1946 treffen zwei größere Gruppen aus Schlesien in Neunkirchen am Bahnhof ein, die im Rahmen der Operation Swallow, die ist das damals vertrieben und Neunkirchen zugewiesen wurden. Sie werden zunächst in der Gaststätte Lorenbeck aufgenommen und mit Milchsuppe verpflegt. Von dort erfolgt die Verteilung in die Quartiere, bewusst auch auf die umliegenden Bauernhöfe. Familien werden bei der Verteilung getrennt. Das ist besonders für Kinder ein Schock. Die Menschen erfahren Abweisungen, sogar Schikanen. Nahrungsmittel werden ungern geteilt, auch wenn sie vorhanden sind. Eine Zeitzeugin berichtet, die haben meinen Bruder nicht aufgenommen. Die haben gesagt, die haben keinen Platz und ließen ihn auf dem Rucksack sitzen. Mein Bruder, der war 10. Ein Butterbrot haben sie ihm wohl gegeben. Sie selbst war 14 Jahre und ihre Schwester 12 Jahre und alle sind getrennt untergebracht worden. Die Hauptaufgabe für die Gemeinde besteht darin, die teilweise unerträgliche Wohnungssituation zu verbessern. Mit den Flüchtlingen kommen auch zahlreiche evangelische Christen in das katholische Neunkirchen und werden dort mit besonderem Argwohn betrachtet.
Die WN titelte am nächsten Tag in der Zeitung nach 68 Jahren noch traumatisiert. Und im Deutschen Ärzteblatt von April 2013 hieß es, erst im Alter wird oft das Ausmaß der Traumatisierungen deutlich. Seit einem Jahrzehnt wird erforscht, was aus den zwischen 1930 und 1945 Geborenen geworden ist. Ein Thema für alle, die Senioren behandeln und pflegen. Von ihnen und ihren Müttern und Verwandten und ihren Traumata ist öffentlich wenig die Rede. Weniger jedenfalls als von den Kämpfern und deren posttraumatischen Belastungsstörungen, die sie zum Beispiel am Golf oder in Afghanistan erlitten haben. Seit gut einem Jahrzehnt wird erforscht, was aus ihnen geworden ist, welche Spätfolgen ihre Kriegs- und Nachkriegserlebnisse hatten und wie sie gegebenenfalls behandelt werden können. Traumata wirken bis heute. Die Angst bleibt ein Leben lang. diese Zeit, im Januar des Jahres 1945, erinnern sich noch einige Leute an den verlustreichen Untergang eines deutschen Flüchtlingsschiffes, der Wilhelm Gustloff. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 wurde das Schiff Wilhelm Gustloff als Kreuzfahrtschiff Kraft durch Freude genutzt. Das Schiff ging auf mehrere Kreuzfahrten, so nach Norwegen, Italien, Spanien. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die Wilhelm Gustloff 1939 als Lazarettschiff der Kriegsmarine übergeben. Gegen Ende des Krieges sollte sich auch die Wilhelm Gustloff an der Evakuierung der Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten beteiligen. Am 30. Januar 1945 legte das Schiff mit ca. 10.000 Flüchtlingen an Bord in Gutenhafen bei Danzig ab. Auf der Höhe von Stolpmünde, Pommern, wurde die Wilhelm Gustloff gegen 21 Uhr von dem sowjetischen U-Boot S-13 gesichtet. Um 21.16 Uhr ließ dessen Kommandant Alexander Iwanowitsch Marinesko 4 Torpedos abschießen. 3 trafen die Wilhelm Gustloff am Bug, unter dem E-Deck und im Maschinenraum. Nach etwas mehr als einer Stunde gegen 22.15 Uhr sank das Schiff etwa 23 Seemeilen von der pommerschen Küste entfernt.
Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meiner Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen, mit gutem Gefühl etwas Neues zuzulassen. In diesem Augenblick bist du mir wieder nah, wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben, ohne Reue nach vorn, in eine Zukunft zu schauen. Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Wie wertvoll Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, geboren um zu leben. Wir waren geboren um zu leben.
Hören wir einmal in den Erlebnisbericht eines Zeitzeugen, nämlich von Heinz Schön, der auf der Wilhelm Gustloff als Zahlmeisterassistent gefahren ist, hinein.
Wilhelm Gustloff war ja immerhin ein relativ bekanntes Schiff, wesentlich bekannter als alle anderen Schiffe, weil es eben Massen von Menschen befördert hatte. vor dem Krieg. Immerhin 70.000, die also bis Kriegsbeginn auf der Gustloff Urlaubsreisen auch nach Norwegen gemacht hatten. Die Gustloff fuhr ja nach Norwegen 5 Tage, dann Kurzreisen, 5-Tage-Reisen und 7-Tage-Reisen rund um Italien und dann 14 Tage nach Madeira. Das war also die schönste Reise, die Gustloff machte.
Die Wilhelm Gustloff wird innerhalb von 14 Tagen zum Lazarettschiff umgebaut. Er hält Laboreinrichtungen, Röntgengeräte, einen Operationsraum und wird bis April 1940 als schwimmendes Standortlazarett genutzt.
Und die ersten Verwundeten, die Gustloff an Bord nahm, waren Polen, verwundete polnische Soldaten, die nach Schleswig-Holstein gebracht wurden.
Als Alexander Marinescu am frühen Morgen des 30. Januar durch Funkspruch erfuhr, dass die Rote Armee den Hafen der Stadt Memel erobert hatte, gab er, ohne seine Kommandozentrale zu benachrichtigen, den neuen Kurs an, indem die Gustloff am Ochshöfter Quai noch letzte Flüchtlingsschübe aufnahm, lief S-13 mit 47 Mann und 10 Torpedos an Bord in Richtung pommersche Küste.
Wir haben ja dann noch 2 Flakgeschütze bekommen zur Luftabwehr, was wieder den Status des Schiffes veränderte, weil wir dann ein bewaffnetes Schiff waren. Und wir hatten ja auch keinen Roten Kreuzanstieg. Wir waren also ein Transportschiff für Soldaten und Zivilisten, das aber keinen nationalen oder internationalen Schutz hatte.
Wir wussten auch gar nicht, wo es hinging. War uns letztlich auch egal. Wir haben nur gedacht, hoffentlich Richtung Westen und oben aus dieser Gefahrenzone raus.
Als das Schiff ablegt, befinden sich über 10.000 Menschen an Bord. Ungefähr die Hälfte davon Kinder. Es gibt zu wenige Schwimmwesten. Die Motorrettungsboote hat die Marine als Nebelboote in Gotenhafen eingesetzt. Stattdessen sind Marinekutter und Rettungsflöße auf das Sonnendeck gehievt worden.
Und wie wir um 12.15 Uhr am 30. Januar ausgelaufen waren, hatten uns Schlepper also in die Fahrrinne gezogen. Und wir waren also kaum in der Fahrrinne, die Motoren liefen an, sodass also das Schiff allein fahren konnte, kam plötzlich ein kleines Schiff aus Pillau. Und die waren die ganze Nacht über gefahren, das ganze Oberdeck war voll mit Flüchtlingen. Einige davon, die fielen um, wie sie runtergehen sollten, weil sie im Stehen erfroren waren. Und das war ja also bitterkalt in der Nacht bei 20 Grad. Und diese Leute schrien dann plötzlich, nehmt uns noch mit. Und dann kamen diese Leute, man schätzte also zwischen 500 und 800, die kamen noch an Bord.
Das nach dem Luftangriff von 1943 nur notdürftig reparierte Schiff, der Seegang und die Sorge um die Passagiere, zwingen Kapitän Petersen, nicht mehr als 9 Knoten Fahrt zu machen.
Dann kam also das Kuriose, dass gegen 19 Uhr plötzlich ein Funker auf der Kommandobrücke erschien und erklärte, eben ein Funkspruch angekommen, Minensuchverband in offener Formation auf Gegenkurs. Ja, und da sagt der Kapitän, wenn die uns entgegenkommen, nehmen wir die oder die uns auf die Hörner. Das heißt, wir stoßen zusammen. Also muss ich Positionslichter setzen, damit die uns erkennen.
Es soll der erste Offizier des sowjetischen U-Bootes S-13 gewesen sein, der ferne Positionslichter sichtete. Wer auch immer Meldung erstattet hat, Marinescu war sofort auf dem Turm des über Wasserfahrt machenden Bootes.
Und da war ich am Sonnendeck. Das war vielleicht 7 Uhr abends. Und da denke ich, na, sind die blöd, die fahren da mit Positionslichter.
Ich kann nur mutmaßen, was den Kapitän von S-13 bewogen hat, bei beschleunigter Überwasserfahrt das Schiff und dessen Begleiter in riskante Manöver achtend zu umlaufen, um dann von der Küstenseite aus mit weniger als 30 Meter Tiefe unter dem Boot eine Angriffsposition zu suchen.
Um 8 Uhr abends wollte ich noch mal frische Luft schöpfen und man konnte ja nur über Menschen und viele schliefen auch vor Erschöpfung, nicht? Und über Gepäck nach oben kommen.
Nach annähernd 2 Stunden Überwasserfahrt war das Umgehungsmanöver beendet. S-13 lief jetzt auf Parallelkurs zum feindlichen Objekt, das zur Verwunderung der Turmbesatzung mit gesetzten Positionslichtern keinen Zickzackkurs fuhr. Da das Schneetreiben gänzlich aufgehört hatte, bestand Gefahr, dass die Wolkendecke aufriss und nicht nur der Riesentransporter und dessen Begleitschiff, sondern auch das U-Boot im Mondlicht liegen würden.
Wie ich also dann auf das Oberdeck kam, da stellte ich dann fest, das war total vereist. Und was mich erschreckt hat allerdings, war die Feststellung, dass die Rettungsboote eben nicht ausgeschwungen waren, sondern die hingen also noch in den Davits. Das heißt, wenn was passierte, mussten sie erst vom Eis befreit werden und dann nach draußen geschwungen werden.
So näherte sich S-13 ungehindert der Backbordseite des Ziels.
Genau 9.16 Uhr traf der erste Torpedo, das Vorschiff.
Sonst haben wir die anderen beschossen, jetzt kriegt man selbst einen auf die Rübe. Das klirrt aber ganz schön. Dachten wir auch, als der erste vorne einschlug, Mine, nee. Der zweite, verdammt, das Schiff hob sie an und dann der dritte im Maschinenraum. Ja, und da wussten wir, dass die Stunde geschlagen hat.
Dann verlosch das Licht, die Schiffsmaschinen standen still und das Schiff hatte sofort Schlagseite. Und da wusste ich, das waren drei Torpedos.
Dann kamen die Menschen aus den Sälen und ihren Abteilen, in denen sie untergebracht waren, wie die Heuschrecken herausgequollen.
Da lagen auf der Treppe schon, na, ich würde sagen, 50, 75 Zentimeter die Toten. Nicht, die man einfach totgetrampelt hat. Da ist ja jeder sich selbst der Nächste, nicht? Und da ging also alles drüber, nicht? Ich bin dann auch also in diesen Knäuel von Menschen gekommen und bin also buchstäblich hochgetragen worden. Ich konnte gar nicht mehr laufen oder was.
Dann lief meine Schwester raus. Ich habe nur noch gesagt, Elschen, wart doch, wir wollen doch zusammenbleiben. Wir wollen doch zusammen raufgehen. Und von da ab habe ich sie nicht mehr gesehen. Auch ihre Kinder nicht mehr.
Es war Glatteis da oben. Man ist gerutscht, man konnte gar nicht rutschen, weil ein Mensch vom anderen stand und nebeneinander stand.
Wir lagen dann alle auf dem oberen Promenadendeck. Und ich habe dann an mir runtergeguckt. Ich hatte keine Mütze mehr, keinen Mantel mehr an. Und aus meiner Uniformjacke war ein Ärmel rausgerissen worden. Und einen Schuh hatte ich noch an. Ist ja klar, die Leute, die lagen, unter uns lagen, die hielten sich an irgendwas fest.
Und da wurde gerade vor uns ein Boot runtergelassen. Und mein Mann blieb dann zurück. Er hat uns nur rübergegeben. Und dann schrie ich wahnsinnig auf, er soll doch mitkommen. Was soll ich? Ich kann doch mit meinen Kindern nicht alleine bleiben. Und mein Mann blieb oben stehen. Und da stand ein Matrose neben ihm, nicht? Und wie er nun hörte, ich schrie so furchtbar, hörte ich noch, wie er sagte, ist das Ihre Familie? Und mein Mann konnte nicht antworten, er hat nur mit dem Kopf genickt, weiter nichts. Und das Boot wurde schon runtergelassen und da gab der mein Mann einen Stoß und er fiel als letzter noch in das Boot hinein. Das war seine Rettung.
Dann gab es noch ein Rettungsboot, das war das letzte Rettungsboot. Dann gab der Kapitän also seine Mannschaft frei. Mit Typhon wurde das ja gemacht, also Bu, 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 der lange Ruf. Das heißt also, alle Mann von Bord rette sich, wer kann. Das heißt, die Besatzung ist von ihren Pflichten entbunden.
An der Schiffsbordwand, die normalerweise senkrecht steht, sind wir runtergerutscht. Langsam, ganz langsam.
Es waren vielleicht 3.000 oder 4.000 Menschen im Wasser. Da sah man ja nur Köpfe. Sie sahen ja gar kein Wasser mehr. Sie sahen nur schwimmende Köpfe. Und bei den Kindern war ja das Schwierige noch, bei kleinen Kindern, die die Schwimmweste um hatten. Da waren die Beine, die guckten oben aus dem Wasser und der Kopf war unten.
Ich hatte einen 2-jährigen Jungen auf dem Arm von der Frau und mich hat's nach unten gezogen und rumgewirbelt. Dabei habe ich das Kind verloren, aber plötzlich war ich wieder an der Oberfläche.
Das war das Ende der Wilhelm Gustloff und von ca. 9.000 Menschen. So, das war's für heute. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio im Bürgerfunk auf Antenne Münster. In der Technik Lukas Wünnemann und am Mikrofon Roswitha Möller. Sie hören uns wieder, wie immer, am ersten Sonntag im Monat, das ist der 2. Februar um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Ich fuhr lange Wege, die Straße zog sich unter mir durch. Da war diese Stimme und mir ging's so durch und durch. Dieser Klang, diese Worte, ich klebte an jedem Ton. So süß und so sachte, so vertraut, damals schon. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Sag noch was, sei einfach da. Ich spür deine Lippen bei jedem Ton vor mir so klar. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Wir sind uns nie begegnet, doch deine Stimme trifft mich jedes Mal. Den Grat, dass Gedanken maßlos werden, machst du ganz schmal. Du bist wie ein Buch, was man vor Spannung vertieft. So liest. Deine Worte sind ein süßer Trink, den man einfach nur genießt. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Sag noch was, sei einfach da. Ich spür deine Lippen bei jedem Ton vor mir so klar. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Bin ich fortgelandet, mach ich den Motor aus und lehne mich zurück. Termin verpasst, weiß ich, wie das ist. Ich hab so lang gewartet, bis du nicht mehr sprichst. Bis du nicht mehr auf Sendung bist. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Sag noch was. Sei einfach da. Ich spür deine Lippen bei jedem Ton vor mir so klar. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Ist dann das Radio aus für einen Moment still und leer. Ich höre deine Stimme in der Stille noch hinterher.
Und jetzt sage ich noch auf Wiederhören. Haben Sie eine angenehme Zeit. Und wenn Sie mögen, dann treffen wir uns morgen hier wieder. Adieu.